The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 29. November und dies ist die Pioneer Briefing Wochenendausgabe. Was für eine Woche. Die Koalitionsspitzen haben gestern Nacht beschlossen. Stärkung der privaten Altersvorsorge aus den Dividenden von Telekom, Commerzbank und Post. Naja, und die Rentenkommission, die kommt jetzt früher als geplant. Aber ansonsten bleibt alles beim Alten. Der strittige Gesetzentwurf mit der Haltelinie beim Rentenniveau, der wird nicht nochmal angefasst. 120 Milliarden zusätzlich kostet der Spaß. Und das Ganze hat ja den Ärger der Woche ausgelöst. Die Junge Union ist nach wie vor dagegen. Und so ganz sicher können wir uns auch nicht sein, dass der Friedrich Merz überhaupt verstanden hat, was er da tut. Hören wir doch mal rein, wie Merz erklärt und wie es dann ja bei ihm und bei den Zuhörern am Arbeitgebertag rattert.
Und meine Damen und Herren, wenn man eine Haltelinie verlängert, dann ist doch völlig klar, dass das, was dann einsetzt, nicht das wäre, was wäre, wenn man früher aufgehört hätte, sondern dass das gilt, was dann gilt. Ich wiederhole mein Beispiel mit dem Auto. Wenn Sie irgendwann zwischendurch auf Ihrem Weg anhalten und später weiterfahren, dann fahren Sie an der Stelle weiter, wo Sie sind und nicht an der Stelle, wo Sie wären, wenn Sie nicht angehalten hätten. Ist doch klar.
Wenn Sie meinen?
Ich merke es. Es rattert jetzt gerade.
Das war Friedrich Merz, nicht Dieter Nuhr. Also bei mir rattert's, bei Robin Alexander rattert's auch. In unserem gemeinsamen Podcast von Welt und Pioneer, Machtwechsel, da sagt er nach diesem Auftritt von Merz Folgendes.
Merz ist nicht nur in der Sache, sondern auch in der Rhetorik tatsächlich auf den Kurs von Bärbel Baas eingeschwenkt. Dass er dies aber so von den Arbeitgebern vorträgt, spricht für ein gesundes Selbstbewusstsein.
Oder für politische Dummheit. Denn dafür hat ihn ja nun wirklich keiner gewählt. Merz verprellt seine Stammwähler. Er glaubt, das Ganze optimiert seine Wiederwahlchancen. Ich glaube, es dezimiert sie. Das Auto. Sein CDU-Auto fährt nämlich nicht da weiter, wo es gestoppt hat, sondern es rollt rückwärts. Alle Umfragen zeigen das. Die CDU hat heute weniger Stimmen als unter Kohl, weniger als unter Merkel und selbst weniger als unter Merz bei der vergangenen Bundestagswahl. Also da müsste es eigentlich auch bei ihm mal rattern. Unsere Chefreporterin Politik Carina Mössbauer hat im Politik-Podcast Hauptstadt das Briefing, auch von The Pioneer, über diese Verwandlung des Friedrich Merz gesprochen. Und sie hat mal recherchiert und sein Buch zur Hand genommen, das vor 5 Jahren erschienen ist. Das hieß Neue Zeit.
Ich habe noch mal in seinem Buch geblättert. Da gibt es ein Kapitel zum Thema neuer Generationenvertrag. Und da schlägt er zum Beispiel vor, dass jedes Gesetz, das durch den Bundestag geht, so einen Folgencheck Generationengerechtigkeit durchlaufen soll. Und ich frage mich, ob er bereit wäre, damit direkt anzufangen. Und noch mal zurück zu Merz. Also du siehst, er war durchaus für was anderes angetreten. Er stand für etwas anderes und gerade diese jungen Abgeordneten gehörten ja zu seiner hartgesottensten Fanbase und sind jetzt wirklich bitter enttäuscht.
Fazit, wenn wir beim Thema Auto vom Anfang dieses Podcasts mal bleiben wollen, die Rente gehört doch schon lange in die Werkstatt, auf die Hebebühne. Der Motor raucht und qualmt, das Getriebe blockiert. Die junge Gruppe in der Union hat sich ja daher auch entschieden, dem Ganzen so noch nicht zuzustimmen. Ja, bei denen, da rattert's auch noch. Also wie schaut eigentlich ein internationaler Finanztop-Experte auf dieses und andere Themen? Wir konnten ja in dieser Woche Zuwachs vermelden in der Pioneer-Podcast-Familie. Jörg Cookies ist an Bord. Er meldet sich ab sofort einmal im Monat mit dem Pioneer-Kapitalmarkt-Briefing zu Wort. Er war der letzte Bundesfinanzminister der Ampel, davor Staatssekretär, Wirtschaftsberater im Kanzleramt und 17 Jahre bei Goldman Sachs. Der Mann weiß also, wovon er spricht. Zusammen mit meiner Kollegin Josie Müller, der Leiterin der Pioneer Podcast Wirtschaftsredaktion, bereichert er künftig unser Portfolio mit seinen Einschätzungen, seinen Anmerkungen zur Lage auf den internationalen Kapitalmärkten. Er betrachtet die Altersvorsorge als Drei-Säulen-Modell.
Wirklichen Wohlstand für Rentnerinnen und Rentner dauerhaft erreichen wir nur, wenn wir in der Breite, in der Masse über die zweite und dritte Säule Betriebsrenten und private Altersvorsorge echte Renditechancen erwirtschaften. Weil egal, wie gut wir die erste Säule macht, sie wird niemals, weil ja kein Geld angelegt wird, das ist immer nur ist ja per Definition so. Ja, das Verfahren ja nicht dafür, aber es ist ein Umlageverfahren. Das heißt, wirklicher Wohlstand für die breite Masse kann nur erzielt werden, wenn wir, um ein europäisches Beispiel zu nehmen, von Schweden lernen.
Ja, das habe ich tatsächlich auch jetzt zuletzt am Wochenende wieder gehört, dass das schwedische Modell durchaus vorbildhaft wäre. Das
ist übrigens jetzt natürlich auch für die aktuelle Regierungskonstellation ein extrem interessantes Beispiel, weil in Schweden ja die Konservativen und die Sozialdemokraten gemeinsam über die Jahrzehnte dieses Modell entwickelt und weiterentwickelt haben in einem großen politischen Konsens. Und das, finde ich, ist das Wichtigste, weil es eben, wenn das in der Breite unterstützt wird, dann wird es auch nicht zurückgedreht, wenn mal jemand anderes dran ist. Ja, also das ist ja das überragend Erfolgreiche, diese Stabilität, die jemandem wie dem Chef der schwedischen Gesellschaft, der übrigens staatlich ist, ja, die Möglichkeit gibt zu sagen, mein Investitionshorizont ist 10, 20, 30 Jahre, weil das ist so ein breiter Konsens, das ist so ein Erfolg, das stellt niemand in Frage. Ja, da kann man sich darauf verlassen, dass, wenn es auch mal einen Rücksetzer gibt, alle Rücksetzer durchstehen kann.
Neben der Rente sprechen Jörg Kukies und Josie Müller in dieser ersten Folge des Kapitalmarktbriefings auch noch darüber, wie denn die ausländischen Investoren auf Deutschland schauen. Und das Urteil fällt hier interessanterweise gar nicht so übel aus. Sie finden diesen Podcast frei verfügbar derzeit auf thepioneer.de. Morgen wird ChatGPT 3 Jahre alt. Am 30. November 2022 erblickte dieses Produkt von OpenAI, von dem alle reden, mit dem alle reden, das Licht der Welt.
Heute geht es um die neue Technologie ChatGPT, eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, natürliche Sprache zu verarbeiten und zu generieren.
Die Revolution kommt ganz unscheinbar daher. Was ChatGPT kann, sieht man dem System auf den ersten Blick nicht an.
ChatGPT heißt das Tool und es hat das Internet schnell erobert wie keine andere Plattform vorher. Kein Wunder, die Möglichkeiten mit dem Chatbot sind einfach mindblowing.
I'm designed to respond to questions and provide information on a wide range of topics.
Was hat sich seitdem eigentlich verändert und wie weit hat es diese künstliche Intelligenz schon in unseren Alltag geschafft? Wir veröffentlichen dazu morgen auf der Pioneer eine hochspannende Cover-Story. Und da drin finden Sie ein Interview mit dem Digitalexperten Sascha Lobo. Er sagt:
Und das Erste ist, dass es sich, wenn man die Bevölkerung betrachtet, zumindest in der westlichen Welt, um die schnellste Transformation handelt, die wir bisher in unseren Lebzeiten miterleben durften. ChatGPT ist 3 Jahre alt und hat Nutzungsraten in bestimmten Altersklassen von 75, 80, teilweise 90%. So schnell hat weder das Smartphone noch soziale Medien, noch nicht mal Pokémon Go ist so schnell, so reichweitenstark und durchdringungsstark geworden.
Und Sascha Lobo sagt, wir stehen erst am Anfang. Auch mit Jan Bayer habe ich über die künstliche Intelligenz und ihre Folgen gesprochen. Jan Bayer ist der Aufsichtsratschef von Axel Springer. Axel Springer hat auch eine Minderheitsbeteiligung an The Pioneer. Daher kenne ich Jan Bayer vielleicht besser als andere Manager. Er arbeitet von Washington aus. Und mit ihm habe ich über die Unterschiede zwischen Deutschland und den USA gesprochen. Bezüglich Optimismus, bezüglich die Kraft des Wettbewerbs und natürlich den Unterschied, den Amerika bei der Innovation macht. Da geht's eben genau um die Veränderung von künstlicher Intelligenz und wie sie unser Arbeitsleben beeinflusst.
Ich erwähnte das ja, diese radikale Offenheit für Innovationen. Man merkt das auch an bestimmten Zahlen, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dort, Angestellte, nicht nur bei Axel Springer, sondern überhaupt wöchentlich etwa schon zu 70% ChatGPT und andere KI-Tools nutzen. In Deutschland sind das etwa gut 20%. Und da merkt man eben diese Offenheit für Innovationen, die Zukunft umarmend. Und was ich in Deutschland aber mag, und davon können auch die Amerikaner lernen, ist die Präzision, ist die Umsetzungsstärke, ist die Effizienz und ist am Ende auch die Zahlenorientierung und die Zuverlässigkeit.
Ich wollte von Jan Bayer natürlich auch noch wissen, wie sich vor diesem Hintergrund der Journalismus verändert.
Mein Eindruck im Mediengeschäft ist, dass die USA, was, sagen wir mal, neue Modelle angeht, gar nicht so weit vor der Welle ist, wie wir hier in Deutschland und Europa. Ich erlebe aber allerdings schon, dass es dort Modelle gibt, die entwickelt werden, wo es nicht so lange dauert, bis sie dann hier sind. Wenn ich KI-basierte Nachrichtenaggregatoren sehe, wie Particle, wo es quasi mit künstlicher Intelligenz entwickelte Angebote gibt, wo Nachrichten aggregiert werden. Wenn ich sehe Voice-First-Angebote beispielsweise, also quasi Nachrichtenangebote mit Sprache, die direkt auf die Sprachsteuerung ausgerichtet sind. Das sind Modelle, die dort entwickelt werden, wo es aber nicht so lange dauert, bis sie dann hierher kommen.
Ich kann Ihnen diesen Podcast nur empfehlen. Jan Bayer ist ein Mann, der Deutschland aus der Ferne neu sieht und Amerika aus der Nähe besser versteht. Elite, naja, das klingt erstmal ziemlich elitär, exklusiv auf jeden Fall. Aber wer zählt eigentlich dazu? Und wenn man das mal identifiziert hat, wie kommt man da überhaupt rein in diesen Kreis? Wie wird man selber Elite? Das wollte meine Kollegin Alef Doğan in ihrem Gesellschaftspodcast Der achte Tag wissen. Und zwar von dem Soziologen Michael Hartmann. Der wiederum ist ein Elitenforscher. Und er erklärt uns jetzt, warum die Wirtschaft beim Thema Zugang zu bestimmten Führungskreisen besonders dicht macht, während es in der Politik zumindest ein bisschen durchlässiger scheint.
Also es gibt in der Elitenforschung seit ungefähr 3 Jahrzehnten eine Definition, die einheitlich von allen mitgetragen wird. Zur Elite gehören die Personen, die mit ihren Entscheidungen gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Maximal sind das in Deutschland 4.000 Personen. Wir haben vor 13 Jahren eine große Studie gemacht über die deutsche Kernelite, das waren knapp 1.000.
Lassen Sie uns in diese illustre Runde doch mal reinschauen. Wer ist da? Wie homogen ist diese Gruppe? Um schon mal etwas vorwegzunehmen, worauf wir gleich wahrscheinlich kommen werden. Wie rekrutiert sie sich?
Man kann sagen, es gibt 2 Pole und das seit langer Zeit. Der eine Pol, das ist die Wirtschaft, die immer die exklusivste Rekrutierung aufweist. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern wenn man internationale Vergleiche macht, kann man sagen, in der Wirtschaft hat man immer die sozial exklusivste Rekrutierung bei allen Unterschieden zwischen den Ländern. Und in der Politik ist es sozial immer am offensten, auch bei allen Unterschieden. Also das ist in Frankreich längst nicht so offen wie in Deutschland und in Deutschland nicht so offen wie in Skandinavien traditionell. Ja. Aber das sind die 2 Pole. Und im Kern kann man sagen, je mehr Leute an den Auswahlverfahren beteiligt sind, umso offener ist grundsätzlich eine Elite in ihrer Rekrutierung. Und je weniger Leute daran beteiligt sind, umso geschlossener, weil die wenigen Leute im Grunde immer nach dem Prinzip der sozialen Ähnlichkeit entscheiden. Also sie suchen Leute, die so sind wie sie selbst auch.
Im weiteren Verlauf sprechen Alef und Michael Hartmann darüber, warum soziale Aufsteiger es trotz bester Qualifikation oft schwer haben, in Spitzenpositionen zu geraten, welche Rolle der Habitus dabei spielt und wie sich Eliten selbst oft gar nicht bewusst sind, nach welchen ungeschriebenen Regeln sie entscheiden. Es geht um feine Codes und stille Ausschlussverfahren. Auch diesen Podcast finden Sie auf thepioneer.de. Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, hat in dieser Woche ein wirklich interessantes Buch vorgelegt, in dem sie sich nämlich mit Mode, nicht mit Politik, mit Mode in der Politik beschäftigt. Das war Anlass für Jörg Thaddeus, in unserem Hauptstadt-Podcast mal unter modekritischen Aspekten in die Reihen des Bundestages zu schauen.
Kann Julia Klöckner, die ist doch sowieso so streng, könnte die nicht Turnschuhe im Parlament verbieten? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn ihr weiterhin hier so auftaucht, also wenn ihr so aussieht wie Andreas Audrich oder auch Matthias Miersch, meine Güte, als du gerade sagtest, Overknee-Stiefel, dachte ich mir, Mensch, Herr Miersch, das wäre doch mal eine Idee, wenn das so weitergeht. Den SPD-Leuten ist ja nicht beizubringen, dass das nicht cool ist, wenn man Jeans mit einem Sakko kombiniert. Das haben sie mal irgendwann in den 80er Jahren so mitgekriegt, also zum Sound der Dixieland-Kapellen in ihren Wahlkämpfen fanden sie sich da schmissig. Das ist es aber nicht. Es sieht aber, es gibt für Männer Anzüge und Schuhgeschäfte, Herr Audrich. Es gibt Schuhgeschäfte in Berlin ohne Ende. Er könnte ja auch einen günstigen Schuh nehmen. Er kriegt womöglich sogar einen veganen Schuh. Auch das gibt es in dieser Stadt. Aber er muss nicht die ganze Zeit da mit Turnschuhen rumlaufen.
Also du würdest irgendwie so ein Zwangsstyling-Seminar verordnen im Bundestag.
Bei der Lufthansa. Die Flugbegleiterinnen kriegen auch Schminktutorials.
Oder so Uniformen, dass jeder dann einfach...
Schuluniform. Ja, fänd ich natürlich noch besser.
Besser noch als die Turnschuhe.
Mit diesem Plädoyer für mehr Eleganz entlasse ich Sie jetzt in ein hoffentlich besinnliches erstes Adventswochenende. Aber nicht ohne Bill Anderson gehört zu haben.
I've been in some really hard situations where the pressure would have crushed me. Worrying about people's jobs, worrying about the future of a company, worrying about, right? But my faith gave me tremendous strength in those times.
Im Gespräch mit Chelsea Speaker hat der Bayer Vorstandschef berichtet, wie er zu Gott fand und wie Gott ihn nicht mehr losließ.
I was an adult and my mom and dad were religious, but I didn't buy it. And I was living for myself and I was a young engineer, just started work, and a colleague challenged me, like, what are you living for? And I really struggled to answer that because either I couldn't say, or if I could say, the truth was I was just living for myself. And it convicted me to look into things like, well, why should I believe in God? Why should I follow God? I started reading the Bible. And I became convinced that there is a God and he's worth our allegiance.
Ein Sonderpodcast, jetzt verfügbar zum Nachdenken über Glauben mit einem Vorstandschef eines DAX-Konzerns. Ich würde sagen, das haben Sie so noch nie gehört. Wenn das Sie näher interessiert, dann sind Sie auf thepioneer.de genau richtig. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.